Reformation, das war vor zwei Tagen entgegen allen Berichterstattungen im Radio in der Tat der Feiertag in Deutschland. Die amerikanische Variation ist ja ein sehr fragwürdiges Importprodukt. Reformation, was heißt das eigentlich, Reformation? Ich habe so gedacht, wäre mal gut darüber nachzudenken, ob es in der Bibel oder auch bei uns so ein lebendiges und irgendwie griffiges Beispiel dafür gibt, was Reformation eigentlich bedeutet. Und wer mich so kennt, weiß, ich versuche immer so möglichst ganz flach aus dem Alltag zu kommen. Und das Erste, was mir sozusagen einfiel, war dieser Aufschrei, der einige Male bei uns zu Hause ertönte: Wie sieht's denn hier aus? Und man merkte, wenn man das Kinderzimmer betrat, man musste sehr ausgewählt gucken, wohin man trat, damit man nichts zertrat. Ja, oder wenn man dann nach einem Backnachmittag am Samstag in der Adventszeit in die Küche kommt und dann der Ehemann ausruft, ja, wie sieht's denn hier aus? Ja, also kein Platz für irgendwas zum Ablegen, sondern alles im Gebrauch, aber alles irgendwo und doch nicht wirklich so, wie es sein sollte. Eben, wie es sein sollte. Das heißt, es gibt eine Form, eine Ordnung. Es gibt einen Zustand, eine Ausbildung von Gegenständen, von Situationen, die vorgesehen sind, die auch so angelegt sind, die auch so sein sollen, und davon eine erhebliche Abweichung. Das deutsche Wort Form kommt aus dem Lateinischen, formare, machen, bilden, gestalten, und Reform bedeutet wiederher, ja, zurück, wiederherstellen, wieder in Form, wieder in die Ausprägung bringen, die ursprünglich da war. Flach gesagt wird das für die Kinder bedeuten, aufräumen. Das war kein schönes Wort, das haben sie nie gemocht. Oder ja, wenn man in die Küche kommt, denkt man, spülen ist auch kein schönes Wort. Da ist man froh, wenn man eine Spülmaschine hat. Das Einräumen hört sich schon viel vertrauter an. Das geht dann auch besser. Reformation bedeutet, da wird etwas wieder in eine Gestalt, in einen Zustand zurückgebracht, wie er ursprünglich einmal sein sollte. Wie er gedacht war. Das Geschirr sozusagen in den Schränken, und zwar im gespülten Zustand. Das aufgeräumte Kinderzimmer, alle, ja, manchmal haben sie es ja aufgeräumt, haben sie irgendeine leere Kiste gefunden und alles rein. Das war natürlich dann auch nur ein Teilerfolg, weil eigentlich müssen die Dinge ja wieder in die Kisten, wo sie hingehören. Reformation. Martin Luther hatte eigentlich überhaupt nicht vor, eine neue Kirche zu gründen. Er wollte eigentlich nur die bestehende Kirche, zu der er gehörte als Mönch, er wollte die bestehende Kirche zurückbringen und zurückformen, zurückbringen an die Wahrheit und in die Gestalt, die einmal ursprünglich vorgesehen war. Menschen miteinander zu verbinden, die persönlich an Jesus glauben. Menschen, die Gott kennen und Gott persönlich um Vergebung bitten und die sich nicht Vergebung durch Ablasshandel erkaufen können. Er wollte, dass die Kardinäle und Bischöfe und Fürsten, die oft beiderlei Gewalt in der Hand hatten, weltliche und kirchliche Gewalt, dass sie nicht ihren Vorteil suchten, weltlicher Art, sondern dass sie ihr Leben ausrichten für die Interessen Gottes unter den Menschen. Und er wollte Dinge wieder zurechtbringen und hatte dann entsprechend eben seine, nicht Prothesen, sondern seine Thesen an die Tür geschlagen, ohne wirklich zu wissen und zu ahnen, was damit ausgelöst wird. Ich möchte uns heute, ihr habt das gelesen auf den Zetteln, das sind zwei, also ganz viel Text eigentlich zu lesen, und ihr denkt, Mensch, ein bisschen viel für eine Andacht, das denke ich auch. Aber ich möchte uns zwei, drei Stichworte setzen in aller Kürze, damit wir an dieser Stelle uns wiederfinden. Erst einmal der Hinweis, 2. Könige 20 bis 22, die Bücher finden sich in Parallele als sogenannte Doublette im Chronikbuch noch einmal. Und da geht es also um folgende Geschichte. Der König Josia war sozusagen 8 Jahre alt, als er König wurde. So ein Thronnachfolger. Er hatte dann mit Sicherheit Onkel und Tanten und Berater zur Seite, die ihn da bewachten und beschützten und die die Geschäfte für ihn übernahmen. Aber das Interessante ist, dass über ihn ausgesagt wird, er tat, was in den Augen Gottes recht war. Auch eine interessante Feststellung zunächst einmal, wie werden Könige im Alten Testament beurteilt? Nach gewonnenen Schlachten? Nach Anhäufung von Geld und Ruhm? Im Alten Testament finden wir dieses Kriterium sehr oft, dass die Schreiber die Könige danach beurteilten, tat er in den Augen Gottes, was recht war und recht ist? Wandelte er auf den Wegen des Vaters David? Wich er nicht von den Worten Gottes nach rechts und links ab? Waren die Könige wirklich sozusagen Vertreter Gottes auf Erden in dem Sinne, dass sie darüber wachten, dass das Volk sich an die Worte und an die Schrift Gottes hielt? Von ihm wird gesagt, mit 8 Jahren, er war in seinem Herzen sicherlich noch ein gutes Kind, gläubig, aufgezogen. Er tat, was in den Augen Gottes recht war. Und dann heißt es weiter, im 8. Jahr seiner Regierung, er war noch jung, begann er, den Gott seines Vaters David zu suchen. Mit 16 Jahren. Ein Teenager. Mit 16 Jahren beginnt er sozusagen aktiv Politik in der Gestalt zu machen, dass er sich Zeit nimmt, Gott zu suchen. Er fängt damit an zu fragen, was will Gott? Wenn wir Reformation vor Augen haben, geht es um die Frage nach der Suche des Maßstabs. Was zählt wirklich? Wer sein Leben ordnen will, wer die Küche aufräumen will, wer das Kinderzimmer wieder in Form bringen möchte, muss für sich eine Vorstellung haben von dem, was geht. Wie soll es sein? Was ist die Ordnung? Was ist die Form, in die das alles sozusagen gebracht wird? Was ist der Maßstab, an dem sozusagen die Ordnung und die Ausrichtung stattfindet? Josia beginnt, Gott zu suchen. Er fängt an, danach zu fragen, Herr, was ist wichtig? Was ist dir wichtig? Und das Erste, was er dann tut, ist, dass er entdeckt, es gibt Dinge, die sozusagen nicht in Ordnung sind. Er entdeckt, wenn wir weiterlesen, ich lese mal die Parallelstelle von der Chronik, die habe ich mir nämlich schon predigtmäßig aufgeschrieben hier, in die Bibel reingearbeitet. Er begann, Gott seines Vaters David zu suchen im 12. Jahr. Also dann war er nochmal 4 Jahre älter, 20, fing er an, Juda und Jerusalem von Höhen und heiligen Pfählen, von den Schnitz- und Gussbildern zu reinigen. In seiner Gegenwart zerstörte man die Altäre der Baale. Er ließ die Räucheraltäre, die oben auf ihnen standen, umhauen, die heiligen Pfähle und Schnitzbilder zerbrechen und zermalmen und streute sie auf die Gräber jener, die ihnen geopfert hatten. Die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären, so reinigte er Juda und Jerusalem in den Städten und von Manasse und Ephraim, von Simeon bis nach Naphtali in ihren geplünderten Gebieten ringsum zerstörte er die Altäre, die heiligen Pfähle und Götzenbilder zerschlug und zermalmte er. Alle Räucheraltäre ließ er im ganzen Land Israel umhauen. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Das Erste, was so ein wenig zur Reformation gehört, ist zunächst einmal damit aufzuhören, was weiter Unordnung hervorbringt. Alles sein zu lassen, was die Verwirrung und die Vermüllung des Raumes oder die Anhäufung von Geschirr weiter produziert. Es geht also darum, zunächst einmal zu entdecken, wer etwas neu wieder ausrichten und in Ordnung bringen will, muss Teil 1 oder Aspekt Nummer 1 mit dem aufhören, was zerstört. Mit dem aufhören, sozusagen, was Schuld produziert, was Sünde produziert. Mit dem aufhören, was sozusagen zur Verwirrung und zur Zerstörung beiträgt. Es gibt immer etwas, was man unterlassen muss, bevor man etwas Richtiges macht. Es braucht also hier zunächst einmal die Gewissheit und die Klarheit, und das wissen ja eigentlich in der Regel schon alle, was ist es, das ich lassen kann, soll und muss, weil es in den Augen Gottes nicht in Ordnung ist. Manchmal ist es ganz witzig, wenn man mit Menschen darüber redet, so eine Lebensübergabe für Jesus bei der Bekehrung zu machen und sie sollen einmal aufschreiben, was alles ihre Sünden sind. Dann denken die, oh, ja, das wird aber, hallo, das wird aber lang und so. Und man hat den Eindruck, das ist eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Meine Erfahrung zeigt, dass wenn man sagt, schreib einfach mal auf, was dir im Moment, wo du es aufschreiben willst, dir von Gott gezeigt wird, das schreib auf, nicht mehr, nicht weniger. Schreib das auf, was Gott dir in diesem Moment klar macht. Die Leute können aus dem totalen Heidentum kommen. Die haben von Kirche null Ahnung. Die wissen nicht, wie die Reihenfolge der biblischen Bücher ist, geschweige denn, was da drin steht. Aber in dem Moment, wo sie sich hinsetzen, weil sie ihr Herz Jesus gegeben haben und anfangen aufzuschreiben, was Schuld, was Sünde, was in den Augen Gottes nicht in Ordnung ist, das erste Erstaunliche ist, sie wissen genau, was nicht in Ordnung ist von Gott. Das finde ich spannend. Sie wissen in dem Moment, unbelehrt und ungelehrt, sie wissen genau, das war nicht in Ordnung. Ich habe meinen Vater geschlagen, hätte ich nicht machen sollen. Ich habe gestohlen, wissen die, hätte ich nicht machen sollen. Ich habe gelogen, wissen sie. Ich habe betrogen, wissen sie. Und das zweite Interessante ist, das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ein Stück weit, so vom Rücken durch die Brust ins Auge. Er zeigt uns nie mehr, als wir aushalten können und als wir auch merken können. Also anders als in der kleinen Geschichte mit dem Teufel, ist die Liste Gottes zunächst einmal übersichtlich. Aber er will, dass wir an dieser Stelle beginnen. Und meistens sind es Dinge, die wir lassen sollen. Es gibt Dinge, die wir lassen sollen. Reformation beginnt damit, dass Gott uns Dinge zeigt, die wir lassen sollen, die nicht in Ordnung sind, von denen wir wissen, sie zerstören Leben, sie zerstören Beziehung, sie zerstören meine vertrauensvolle Beziehung zu Gott und sie beinhalten Dinge, die Gott nicht will. Damit beginnt Reformation. Am Anfang davon sehr wohl die Ahnung, es heißt hier, er suchte Gott, er fragte nach Gott, er ließ sich sensibilisieren. Herr, was ist es, was dir nicht gefällt? Wir umschreiben das mal so. Luther hat studiert, hat die Bibel gewälzt, er hat sie übersetzt und ist beim Studieren und Übersetzen des Römerbriefs eben auf solche Erkenntnisse gestoßen, die ihn dann veranlasst haben, aufzuschreiben mit den Thesen, um deutlich zu machen, wir müssen umkehren. Wir brauchen eine andere, neue Ausrichtung. Wir brauchen die Ausrichtung wieder am Wort Gottes. Erster Schritt vom König Josia, seiner Reformation, seiner Reform, die er hatte, war, dass er anfing, all das zu zerstören, was Gott widersteht. Nun denken wir ja heute in moderner Zeit aufgeklärt, wie wir sind. Na gut, wir haben weder solche Götze, solche Götzenbilder, solche Altäre. All das haben wir heute nicht. Gut, vielleicht nicht in der Gestalt. Aber es gibt sie in einer vielleicht abgewandelten Form. Früher ist man in einen Tempel gegangen, da gab es eine Gestalt, so eine Götterstatue, die war dann irgendwie ausgeformt mit einem Gesicht, einer Fratze oder wie auch immer. Und da gab es ein paar Priester da drumherum und man brachte Opfergaben und wollte die Gottheit auf diese Weise milde stimmen, damit sie segensreich auf das eigene Leben einwirkt. Wenn ich heute in manche vergleichbaren Westparks unserer Gesellschaft gehe, habe ich den Eindruck, hey, was für ein cooler Mammon-Tempel. Überall Licht, überall Glitzer, überall Werbung und überall die Stimmen, kauf mich und du bist glücklich. Kauf mich und du wirst schlanker, was da gar nicht stimmt. Ich verliere ja nicht Gewicht. Kauf mich und du bist cool. Was immer das auch wieder heißt. Und wir lassen gerne Geld dort und haben den Eindruck, jetzt geht's in meinem Leben gut weiter. Oder iPhone. Man hat, also nicht die Frommen, säkulare Forscher haben mittlerweile herausbekommen oder untersucht und nachgewiesen, dass es geradezu kirchenbildende, kirchenähnliche Verhaltensweisen bei den Usern, so nennt man die, bei den Leuten, die Apple-Produkte kaufen und Apple-Produkte haben. Es ist wie eine Gemeinde, die zusammenkommt. Wie eine Gemeinde, die sich versammelt und die dann wartet, bis der Guru erscheint und das neue Produkt präsentiert. Es wird ja auch so zelebriert. Eine große iPhone-Messe. Ja, dann kommt der entsprechende Mann und dann... Wir haben Tempel, wir haben Götterbilder, wir haben neue kleine Statuen, wir haben an vielen kleinen Stellen unsere kleinen Gottheiten. Ob sie jetzt ein spezielles Auto sind, ob sie Besitz sind, ob sie Image und Ansehen sind. Wir haben verschiedene Überzeugungen, an denen wir sehr viel aufwenden, für das wir sehr viel geben, weil unser Herz daran hängt. Die Frage, die uns interessieren könnte, wäre, was wären denn in meinem Leben Dinge, wo ich sage, eigentlich ehren sie nicht Gott. Ich sage jetzt nicht, dass die Dinge unnütz sind, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass Dinge manchmal überbewertet sind. Zu viel Ehre, zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Huldigung, zu viel Wertschätzung bekommen, als dass man sagen könnte, das ist noch in Relation. Ich gehe gerne mal ins Fußballstadion und habe so gedacht, eigentlich müsste man alle Anbetungsteams, die es in Gemeinden gibt, ins Stadion schicken und sagen, guckt euch mal die Kurve der Fans an. Das ist Lobpreis. Ja, also, die haben erhobene Hände. Da sagt einer vorne den Text an und alle stimmen ein. Und dann haben die solche Schals, mit denen die, manchmal gibt es in Gemeinden, in christlichen Kreisen Fahnen, haben die auch. Und die werden geschwenkt. Ich war jetzt letzte Woche, als Ingolstadt gegen Heidenheim gewann, zugegen. Und bevor das Spiel losging, rauschten da so 10, 15 junge Leute rein, auch ältere, schon vom Leben gezeichnete, mit gigantischen Fahnen. Und die wurden in einem Ritual gleich auf dem Boden ausgebreitet, vor der Tribüne. Dann wurde die Hymne gespielt, die Vereinshymne. Und die jungen Männer schritten zur Fahne und begannen, die Fahne zu schwenken. Das ist ein tolles Beschwörungsritual. Ja, die Fußballgötter mögen Ingolstadt irgendwie zugänglich sein oder keine Ahnung. Diese Dinge finden dort statt. Und für manche Leute ist Stadionbesuch und Beziehung zum eigenen Verein wie eine Religion. Daher auch die Gewalt und die Emotion, weil das ist das Allerheiligste wird verteidigt. Ich kann also auch als Pastor ins Stadion gehen. Die Frage ist nur, ist es meine Religion oder nicht? Aber dort in den Kurven, wo die Fans sind, da ist Herz. Da wird gesungen. Und manchmal singen sie sogar richtig, in England zum Beispiel, singen sie Kirchenlieder. You never walk alone. Du wirst nie alleine sein. Ja? Immer wirst du begleitet von uns. Eigentlich eine Hymne, die im Grunde genommen deutlich macht, Gott ist mit uns. Gott spricht uns zu, du wirst nie allein sein. Ich gehe mit. Aber dort können wir sehen, wie Menschen sozusagen sich ganz hingeben an ihre Sache. Moderner Götzenkult, könnten wir sagen. Was müssen wir ändern? Was ist die Ausrichtung, die wir brauchen? Wo sind Dinge in unserem Leben, wo wir sagen könnten, da wird die Einzigartigkeit Gottes durch mein Verhalten und durch meine Wertigkeit in Frage gestellt? Erster Gedanke an dieser Stelle: Manche Dinge müssen einfach gelassen werden. Man muss einen Schnitt machen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle einmal auch die Altäre umstoßen. Die Insignien sozusagen für diesen Kult zur Seite räumen. Damit wieder Raum wird für ein Zweites. Das Zweite, worum es geht, ist, dass der König Josia den Tempel, den Gottesdienstort wieder in den Mittelpunkt rückte und das Haus Gottes renovieren ließ, weil es verfallen war. Zweiter Gedanke für mich ist also an dieser Stelle, wie sehr habe ich für mich selber wieder darüber nachzudenken, welche Rolle spielt für mich Gemeinde und Gottesdienst? Wie sehr ist mein Leben wirklich geprägt von der Gegenwart Gottes? Wie sehr will ich selber in der Gegenwart Gottes sein und leben? Ist es für mich eine Option? Ist es für mich eine innere Verpflichtung? Eine Freude? Alles dreist zusammen ist okay. Manchmal denkt man, es ist nur eine Pflicht. Macht nichts. Manches im Leben ist Pflicht. Die Freude kommt manchmal später. Keiner steht jeden Morgens auf und sagt, ich freue mich und nur aus Freude und purer Erfüllung und Übermut an Freude gehe ich arbeiten. Das ist schon mal so im Jahr, 1, 2, 3, 4, 5 Mal, aber eigentlich geht man doch, weil man muss. Und wenn man am Abend dann fragt, wie war es, dann ist es doch schon toll, wenn man sagt, oh, heute hat es Spaß gemacht, aber man ist nicht mit Freude gegangen, man ist gegangen, weil man musste. Manchmal ist es auch im Gemeindeleben so. Da, wo ich in Gottesdienst gehe, in die Gegenwart Gottes, da, wo ich manchmal fast missmutig die Bibel nehme und aufschlage und beginne zu lesen, merke ich, wie das Wort Gottes anfängt, in mein Herz zu kommen, in meine Gedanken zu kommen und mich zu verändern. Ein drittes. Bei der Renovierung des Gottesdienstortes wird, man erstaunt, das Buch Gottes, das Gesetzbuch wiedergefunden und es wird sozusagen dem König berichtet, zu ihm gebracht und er liest das Buch und erschrickt. Er ahnt, wow, wenn das von Gott her die Richtschnur ist, Mann, oh Mann, dann liegen ich und dann liegt mein Volk und dann liegen wir nach all den Jahren, dann liegen wir ganz schön daneben. Und er lässt zur Prophetin Hulda schicken und fragen, Gott, was sollen wir tun? Die Beobachtung, die auch Luther machte, war, als er sich dem Wort Gottes stellte, spürte er, wie das Wort Gottes durch den Geist Gottes sein Herz und sein Denken veränderte. Und es war für ihn wie eine Revolution. Es war für ihn wie eine, ja, es traf ihn ins Herz. Es gibt nur diese Formulierung, dass man mit einem Mal spürt, dieses Wort gilt mir. Dieses Wort stellt mich in Frage. Dieses Wort stellt mich nicht nur in Frage, es stellt mich auch vor Gott. Es stellt mich in die Gegenwart Gottes und ich muss mich entscheiden, was mache ich mit diesem Wort und mit diesem Wissen von Gott? Und das, was Josia hörte, war nichts Gutes. Zunächst einmal hörte er, dass Gott sagte, aufgrund all der Dinge, die geschehen sind unter Manasse, werde ich Unheil über diesen Ort bringen. Und dann kommt etwas sehr Schönes, aber weil du dein Herz weich gemacht hast. Reformation wird dort möglich, wo unser Herz korrekturfähig und korrekturbereit ist. Umkehr, Veränderung, Rückkehr in die Gegenwart Gottes wird dort möglich, wo das Herz weich bleibt und weich ist. Ein Herz, das Recht sucht, ein Herz, das hart geworden ist, ein Herz, das sozusagen vor Gott in den Clinch geht und mit ihm richtet und ihm Vorwürfe macht, ein Herz, das sich selber nicht in Frage stellt, findet in den Augen Gottes keine Barmherzigkeit. Gott wird richten. Die Maßstäbe Gottes sind nicht egal. Die Maßstäbe, die Gott setzt, sind Maßstäbe, an denen sich Leben ein Stück sortiert. Unser König Josia hat das Gefühl, er muss eine Umkehr in Gang setzen, weil so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und so lesen wir dann, dass der König hinsandte und das ganze Volk versammelte und die ganze Gemeinschaft sozusagen anleitete, in einen neuen Bundesschluss zu kommen, zu versprechen, Herr, wir alle wollen wieder mit dir unterwegs sein. Wir alle wollen wieder mit dir nach deinen Geboten wandeln. Wir alle wollen wieder mit dir so leben, wie du es dir vorstellst, was deinem Herzenswunsch entspricht. Es geht also bei der Reformation zunächst einmal darum, dass unser Herz, unsere Gedanken zurückgebracht werden an die Maßstäbe, die Gott uns in seinem Wort sagt und lehrt. Im Psalm 51, jetzt hüpfen wir in aller Kürze, im Psalm 51, den empfehle ich euch zur Lektüre, wenn ihr möchtet, gerne mal eine Woche jeden Tag. Psalm 51, da lesen wir, und zwar auch von David Einleitung, vorne Erklärung, Vers 1, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zur Bathsheba gegangen war. Wir erkennen die Situation, wir kennen vielleicht die Geschichte, wo der König David sozusagen den Ehemann von der Bathsheba, weil er sie beim Baden beobachtet hatte, von dem Dach seines Söllers aus, von seinem Haus aus, er konnte sehen, wie sie sich wusch und badete und fand sie richtig schön. Nichts Schlimmes zunächst, aber er wollte sie haben, aber sie war schon vergeben. Und da beginnt die Grenzüberschreitung. Und er hat noch mehr getan. Er hat dafür gesorgt, dass der Ehemann im Kampf fällt. Er hat ihn an die Front geschickt, in eine Falle gelockt, damit sie Witwe wird und er sie heiraten kann. Und dann kommt der Prophet Nathan, erzählt eine Weisheitsgeschichte und die bringt den David so richtig in Rage und er sagt, dieser Mann ist des Todes, so war ein Fallbeispiel. Und dann sagt Nathan so ganz gelassen, ganz ruhig, gut, okay, der Mann, über den du das Urteil gesprochen hast, bist du selbst. Nathan bringt das Wort Gottes und den Maßstab Gottes in die verschuldete, sündhafte Situation des Königs David. Und dort geschieht es, dass das Wort Gottes und dass der Geist Gottes dem David klar macht, was du getan hast, ist Schuld, ist Sünde, ist Blutschuld, ist Mord. Und dann heißt es dort weiter, wenn wir dort lesen, erbarme dich meiner, o Gott, der du barmherzig und gnädig bist, nach dem Übermaß deiner Gnade lösche meine Schuld aus. Hier fleht ein Mann, dessen Herz weich ist, der zurückkommen will mit seinem Herzen unter die Maßstäbe Gottes. Reformation im Persönlichen. Das deutsche Wort Buße ist bei uns unbeliebt, weil es fängt, wenn man es hört, ist es auch, ne, fängt mit Bu an. Bu, das macht er gar nicht. Nee, macht keiner. Aber umkehren, ja, so, wenn möglich, bitte wenden. Darauf reden wir manchmal genervt, aber doch auch, ne, wenn möglich, bitte wenden. So ein Navigationssystem hat was. Wenn möglich, das ist das, was hier geschieht. Dass Gottes Geist durch den Nathan in David sagt, es ist besser, du drehst um. Nicht nur, wenn möglich, bitte wenden, sondern es ist besser, wenn du umdrehst. Du fährst sonst dein Leben an die Wand. Dreh um. Reformation heißt wieder mein Leben in Form und Ausrichtung bringen mit Gott und bei Gott. Und dieser Prozess, wie er hier beschrieben wird, in diesem Psalm ist diese Bitte des David: erneuer mich in meinem Denken. Erneuer mich in dem, wie ich denke, erneuer mich. Herr, schenk mir neu durch deinen Heiligen Geist eine Ausrichtung meines Herzens an deinem Wort. Sei so gut. Schenk mir einen neuen Geist. Schaff mir ein neues Herz. Gib mir neue Maßstäbe. Hilf mir, dass das Denken die Zentrale meines Denkens, Wollens und Handelns. Hilf mir, dass mein Herz neu ausgerichtet wird, dass ich in meinem Herzen wieder will, nach dem zu leben, was dir wichtig ist. Ein allerletzter Gedanke, nur angerissen, aber nicht weniger spannend. 1. Thessalonicher Kapitel 4 ist einer der Texte, die heute auch als Alternative für die Predigt vorgeschlagen gewesen wären. Und dort lesen wir eine ganz kleine Sequenz. Da sagt 1. Thessalonicher Kapitel 4 schreibt Paulus der Gemeinde zu Thessaloniki. Also er schreibt wieder in eine Gruppe. Paulus schreibt einer Gruppe, einer Gemeinde: endlich, meine Brüder und Schwestern, bitten und ermuntern wir euch im Herrn, ihr seid von uns belehrt worden, wie ihr ein Gott wohlgefälliges Leben führen müsst. Ihr wandelt ja auch schon so. Macht das noch immer mehr darin Fortschritte. Und dann heißt es weiter: ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch im Auftrag des Herrn gegeben haben. Als ich diese Verse las, dachte ich, es ist interessant, diese Wirklichkeit in der heutigen Zeit in einer Gemeinde zu artikulieren, zu sagen, es gibt durch Leiterschaft durch den König Josia für das Volk im Alten Testament oder durch den Propheten Nathan für den König im Auftrag Gottes, es gibt diese Dimension, dass Gott in eine Gruppe, in das Leben eines Menschen kommt mit einem Beauftragten, mit einer Leitung und sagt, wir haben euch gesagt, wie Leben gestaltet und geschehen soll unter euch, wenn ihr Christus nachfolgt. Ganze Frage der Ethik. Ich kann das nur anreißen. Reformation bedeutet immer auch Aufruhr. Reformation bedeutet immer auch, da kommen Dinge in Bewegung. Reformation bedeutet immer auch, da verändert sich was. Man hat sich oft an bestimmte Zustände gewöhnt. Und jetzt soll es wieder anders werden. Und wir haben damit Mühe. Jesus weiß das. Jesus sagt in einem Wort, wer den alten Wein geschmeckt hat, wird sagen, der alte ist gut, der will das neue nicht. Wir mögen nicht die Veränderung. Man kann sich auch an ein gediegen Maß Unordnung gewöhnen und findet sich darin zurecht. Also ich auf meinem Schreibtisch. Ich suche immer nur, wenn ich aufgeräumt habe. Das ist so. Räume ich nicht auf, finde ich alles. Habe ich einen schwachen Moment und räume wieder auf, suche ich. Man kann sich gewöhnen. Reformation, die Wiederherstellung, das Zurechtrücken am Wort Gottes in der Ausrichtung bedeutet immer auch, dass ich konfrontiert werde mit Dingen, die Gott gerne in meinem Leben korrigieren möchte. Warum sage ich das? Wenn wir in Klausur gehen, wir haben im Vorfeld der Klausur schon wahrgenommen, wir werden dieses Thema irgendwie auch von Gott auf die Tagesordnung geschrieben bekommen. Wie sehr leben wir unser Privatleben im Sinne von Privatglauben, wo jeder macht, was er will? So schiedlich, friedlich, normenkonform mit der guten bürgerlichen Mitte? Oder gibt es unter uns so ein Denken wieder, dass wir sagen, was hat denn Gott sich für bestimmte Dinge gedacht und wie wollen wir das in unserer Gemeinschaft als Gemeinde hier am Ort, wie wollen wir das verstehen und leben? Wie kann das Gestalt gewinnen vor uns und unter uns? Und glaubt mir, dabei geht es nicht nur um die heißen Sünden des Fleisches, da geht es auch um die viel spannenderen, kalten Sünden des Herzens. Da geht es um die Frage auch, wie sehr sind uns Dinge wichtig, die Gott wichtig sind? Dienet einander. Wie sehr ist uns wichtig, auch den Reichtum dessen, was Gott seiner Gemeinde anvertraut hat, nicht nur zu kennen, sondern auch zu leben. Ich denke da an die Vielfalt der Gaben Gottes, die er gibt. Haben wir sie identifiziert? Arbeiten wir damit? Leben wir damit? Gibt es unter uns eine Hulda? Jemand, der von Gott so prophetisch begabt ist, dass wir fragen können und dürfen, bitte Gott für mich, dass er mir zeigt, was mein Weg ist. Üben wir Leiterschaft aus, im Sinne, dass wir einander ermutigen, ermahnen, begleiten, helfen, in die Spur Gottes zu kommen. Paulus schreibt das so, ihr wisst ja, welche Anweisungen, Paulus, wenn du bei uns wärst, aber holla, Anweisungen ist kein gutes Wort. Empfehlungen, Optionen, sagen wir. Anweisungen, wie euch im Auftrag des Herrn, also bitte, jetzt auch noch, ne? Die Gotteskarte ziehen, im Auftrag des Herrn unterwegs. Also, ich möchte uns hier einfach diesen Horizont aufreißen, weil zum Beispiel für den Luther war es so. Daher kommt dieses Wort in dem Streit, dass man ihn fragte, wie kannst du sowas sagen, warum? Diese ganze Geschichte seines Weges. Irgendwann stand er dort und sagte, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich will hier keine Diktatur durch die Hintertür einführen, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich will nur einfach fragen nach unserem Herzen, ob wir offen und bereit sind, uns zu prüfen, ob unser Leben, auch unser Leben als Gemeinschaft miteinander in der Spur ist, wo Gott sich von uns denkt. Und ob wir bereit sind, uns mitnehmen zu lassen auf Wege, wo Gott sagt, hier möchte ich mit euch neue Pfade gehen. Hier will ich, dass ihr zurückkommt in eine Wirklichkeit, die ich für meine Gemeinde eigentlich vorgesehen habe. In der Form und in der Gestalt, wie ich es gerne hier bei euch, unter euch in Ingolstadt leben will. Das wäre die Richtung. Reformation. Zurück unter das Wort. Korrektur des eigenen Lebens am Wort in der Spur Gottes. Und dann auch die Frage, es hat auch immer eine Komponente, die über mich persönlich privat hinausgeht und mich als Gemeinschaft und Gruppe meint. Und an der Stelle bin ich gespannt, was Gott vorbereitet an uns, bei uns und unter uns für die nächsten Monate, die vor uns liegen. Amen.